NDR Info. Echo des Tages.
Guten Abend und willkommen. Die deutsche Wirtschaft wächst schneller als erwartet, doch wie lange hält dieser Boom noch an? Dazu gleich Bericht und Kommentar. Weitere Themen: Neue griechische Regierung stoppt Privatisierungen. Israelische Soldaten sterben durch Angriff aus dem Libanon. Anonymität von Samenspendern höchstrichterlich aufgehoben. Die Pegida-Bewegung zerfällt weiter. Facebook will den gläsernen Internetnutzer, Volkskrankheit Depression und Handball-Weltmeisterschaft in Katar. Im Studio Ferdinand Klien. Die Bundesregierung will mit Investitionen das Wirtschaftswachstum in Deutschland weiter ankurbeln und hebt ihre Prognose für dieses Jahr auf 1,5% an. Getragen wird der anhaltende Aufschwung vom privaten Konsum, niedrigem Ölpreis und schwachem Euro. Carsten Schabowski fasst den in Berlin vorgestellten Jahreswirtschaftsbericht zusammen.
Diesen Jahreswirtschaftsbericht hält Wirtschaftsminister Gabriel mit Sicherheit gern in die Kameras. Gute Nachrichten auch für Arbeitnehmer. Die Löhne steigen um etwa 3%. Auch das steht in dem Bericht der Bundesregierung. Mehr Geld bedeutet wiederum mehr Konsum, also mehr Binnennachfrage. Und die sei wachstumstechnisch mittlerweile genauso wichtig wie der Export.
Bei der Binnennachfrage ist es so, dass wir dort allerdings eine sehr robuste Entwicklung haben, schon im letzten Jahr gehabt haben. Dazu tragen ganz sicher auch Mindestlöhne, die Rentenbeschlüsse und vor allen Dingen die guten Tarifabschlüsse bei.
Und über die können sich auch in diesem Jahr viele freuen. 2015 soll es mit knapp 43 Millionen Beschäftigten einen neuen Rekord geben. Alles in allem gibt sich Deutschland damit unbeeindruckt von Krisen wie der in der Ukraine. Mit Blick auf Eurosorgen und die neue Regierung Griechenlands betonte Gabriel, dass für ihn ein Erlass von Schulden kein Thema sei.
Dinge, die Griechenland selbst nicht mehr machen will, muss Griechenland bei sich selbst auf andere Weise erwirtschaften. Es kann nicht sein, dass Dinge, die in Griechenland nicht gemacht werden sollen, verschoben werden auf die Nachbarstaaten und damit auf die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer anderer Länder.
Unter anderem die Grünen bleiben kritisch. Sie meinen, primär verantwortlich für die guten Zahlen von heute ist nicht das schwarz-rote Regierungsteam, billiges Öl und vor allem der schwache Euro, der deutsche Waren billiger macht, wirke wie ein Konjunkturmotor. Dieter Janecek, der wirtschaftspolitische Sprecher der Grünen.
Wir haben eine gute Entwicklung momentan auf den Exportmärkten für unsere Exportindustrie. Das ist alles gut. Aber wir haben auch Zukunftstrends, die wir verschlafen. Zum Beispiel die Digitalisierung. Wo sind da die Investitionen, die wir so dringend brauchen?
Stimmt, sagt auch die Bundesregierung. Auch wenn weiter gespart werden soll, in den kommenden Jahren sollen mindestens 10 Milliarden Euro mehr investiert werden. In Straßen, schnelles Internet und in Bildung. Auch werde eine neue Gründerzeit ausgerufen, um junge Wachstumsfirmen stärker zu fördern. Mehr Investitionen bitte jetzt, und zwar in ganz Europa, so der Wirtschaftsminister.
Bei uns leben Millionen von Menschen davon, dass Europa an Stabilität gewinnt, weil sie nur dann ihren Job behalten werden, weil wir nur dann zusätzliche Arbeitsplätze schaffen werden, wenn es den Menschen um uns herum so gut geht, dass sie sich deutsche Produkte leisten können.
Auf einen Abbau der kalten Progression noch vor der nächsten Bundestagswahl wollte sich Gabriel nicht festlegen. All die Ankündigungen von heute werden natürlich nur Realität, wenn es wirtschaftlich weiterhin so gut läuft. Noch kann sich Schwarz-Rot aber auf jeden Fall betont gelassen geben.
Gute Nachrichten also aus dem Wirtschaftsministerium. Doch wie lange kann der Boom noch weitergehen? Hören Sie den Kommentar im Echo des Tages von Ulrich Zissler.
Lange Jahre waren die Deutschen, wenn es um ihre Konsumausgaben ging, eher zurückhaltend. Die Sparquote der Bundesbürger war schon fast legendär. Man legte so viel wie möglich auf die hohe Kante. Doch diese Zeiten scheinen jetzt vorbei, weil es sich wegen historisch niedriger Zinsen kaum noch lohnt, Geld zur Bank zu tragen, setzen die Bundesbürger auf Konsum. Man gönnt sich etwas und hofft, dass Sparbuch und Tagesgeld irgendwann einmal wieder höhere Erträge bringen. Das für das laufende Jahr von der Bundesregierung prognostizierte Wirtschaftswachstum von 1,5% wird, wie Wirtschaftsminister Gabriel betont, so vor allem von einem soliden Anstieg der privaten Konsumausgaben getragen. Der heute veröffentlichte Index der Gesellschaft für Konsumforschung belegt, die Deutschen sind in Konsumlaune wie zuletzt vor 13 Jahren. Und der erst am Montag vorgelegte IFO-Geschäftsklimaindex zeigt, dass auch die Wirtschaft in bester Stimmung ist. Nun sind, wie Mark Twain einmal augenzwinkernd gesagt haben soll, Prognosen schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen. Und das gilt in besonderem Maße für das Jahr 2015. Die Kennzahlen im Jahreswirtschaftsbericht stellen eine Momentaufnahme dar, behaftet mit großen Risiken und Unwägbarkeiten. Verschärft sich etwa die Ukraine-Krise erneut, wird auch der private Konsum wieder zurückgehen. In unsicheren Zeiten wird, so zeigt es die Vergangenheit, mehr gespart, selbst wenn es dafür kaum Zinsen gibt. Auch im Fall Griechenland ist die weitere Entwicklung unsicher. Noch vor 4 Jahren galt das Land als systemrelevant. Die Folgen einer denkbaren Staatspleite sind heute kaum zu prognostizieren. Viel hängt vom künftigen Kurs des neuen griechischen Ministerpräsidenten ab. Doch auch ganz ohne Krise könnte es Abschläge beim heute vorhergesagten Wirtschaftswachstum geben. Steigt etwa der Ölpreis wieder auf sein altes Niveau von rund 100 Dollar, ist es aus mit diesem von der Politik gelobten Sonderkonjunkturprogramm. Die Bundesregierung wäre daher gut beraten, kostenträchtige Reformvorhaben, die die Wirtschaft oder die öffentlichen Haushalte belasten, nur sehr behutsam umzusetzen. Mit der Einführung des Mindestlohnes, der Erhöhung des steuerfreien Existenzminimums und der Kinderfreibeträge sowie des Kindergeldes ist der Spielraum in diesem Jahr wohl schon ausgeschöpft.
Ulrich Zissler kommentierte: Die neue griechische Regierung in Athen macht Tempo bei der Umsetzung ihrer Wahlversprechen, auch wenn das in den anderen europäischen Hauptstädten nicht auf Gegenliebe trifft. So wurden alle Privatisierungen vorerst gestoppt. Reinhard Baumgarten weiß mehr.
Alexis Tsipras legt ein atemberaubendes Tempo vor. Sonntag gewählt, Montag vereidigt, Dienstag Kabinettsbildung, Mittwoch dessen erste Sitzung. Alexis Tsipras, er weist den Weg.
Wir sind nicht gekommen, um Institutionen zu übernehmen und die Fallen der Macht zu genießen. Wir sind gekommen, um die Art und Weise, wie Politik und Regierung in diesem Land durchgeführt werden, radikal zu ändern.
Verschärfter Kampf gegen Korruption und Vetternwirtschaft. Einbürgerung von in Griechenland geborenen Migranten. Wiedereinstellung entlassener Staatsdiener. Dabei gehe es um die Wiederherstellung von Legalität und Recht, sagt Yorgos Kadrugalos, der stellvertretende Minister für Verwaltungsreformen.
Es geht nicht um Neueinstellung oder Wiedereinstellung. Es geht um die Annullierung von illegalen Entlassungen.
Der griechische Staat muss schlanker werden, fordern die internationalen Geldgeber. 277.000 Staatsdiener wurden in den Ruhestand geschickt oder entlassen. Die neue Regierung will einige wieder einstellen.
Es werden nicht viele sein. Es geht um eine symbolische und wichtige Maßnahme, um eine Ungerechtigkeit zu korrigieren. Das wird den Haushalt nicht übermäßig belasten.
Im Haushalt klafft ein Loch von 4 Milliarden Euro. Durch Privatisierungen sollte es gestopft werden. Daraus wird nichts. Alexis Tsipras hat alle Privatisierungen gestoppt. 340 Millionen Euro wollten chinesische Investoren in den Containerhafen von Piräus investieren und damit Tausende von Arbeitsplätzen sichern oder schaffen. Gestoppt. Gestoppt auch der Verkauf der staatlichen Eisenbahnen und der Elektrizitätsgesellschaft They. Damit schießt der neue griechische Regierungschef wichtige Abmachungen zwischen Athen und den internationalen Geldgebern in den Wind. Mit diesen wolle er keinen Zusammenprall, betont Tsipras, aber eben auch keine Unterwerfung Griechenlands. Der Boss in unserem Land ist das Volk, betont der 40-Jährige bei seiner ersten Kabinettssitzung. Was denkt das Volk über die neue Regierung? Stimmen aus Athen.
Alle Griechen hoffen, dass Tsipras das schafft. Die ersten Zeichen sind nicht nur positiv. Hoffen wir, dass es klappt.
Was kann ich von diesem kleinen Jungen erwarten? Was von den Linken? Wir warten. Wir hängen am Spannhaken und warten, was passieren wird. In 5-6 Monaten fahren wir alle zur Hölle.
Ich bin optimistisch. Ich glaube an Tsipras, aber ich habe ein bisschen Angst, dass er seine Versprechen nicht einhält.
Die Athener Börse befand sich heute zeitweise im freien Fall. Mehr als 8% Verlust summierten sich zu den schweren Verlusten seit dem Wahltag. Auf Alexis Tsipras wartet mehr Arbeit, als ihm lieb sein kann.
Israel hat sich in letzter Zeit offenbar auch an Luftangriffen gegen Stellungen der Hisbollah in Syrien beteiligt. Im Gegenzug hat die Hisbollah heute im Grenzgebiet zwischen Israel und dem Libanon durch einen Raketenangriff 2 israelische Soldaten getötet. Der Nahostkonflikt weitet sich aus, Christian Wagner berichtet.
Videoaufnahmen zeigen die Reste eines Militärfahrzeugs kurz nach dem Beschuss. Das Auto brennt mitten auf der Straße, die direkt am israelischen Grenzzaun zum Libanon entlang führt. Zwei Soldaten seien in der Nähe des Orts Raja getötet worden, bestätigte die israelische Armee am Nachmittag. 7 weitere seien verletzt. Wenig später erklärte die Hisbollah-Miliz im Libanon, ihre Kämpfer hätten die Panzerabwehrrakete auf das Fahrzeug abgeschossen. Der ehemalige israelische General und Ex-Sicherheitsberater der Regierung, Giora Eiland. Es war ein begrenzter, taktischer Angriff. Er beschränkt sich auf das unmittelbare Grenzgebiet und geht nicht tief ins Landesinnere. Die Hisbollah hat keine Raketen abgefeuert. Und deshalb glaube ich, dass die Hisbollah im Moment kein Interesse an einer Ausweitung des Konflikts hat. Dass die Lage außer Kontrolle geraten könnte, war die erste Befürchtung, als die israelische Armee ihre Artillerie auf den Beschuss antworten ließ. In dem stundenlangen Feuergefecht kam ein UN-Blauhelm-Soldat ums Leben. Der 36 Jahre alte Spanier war für die UNIFIL-Mission im Einsatz. Sie soll schon seit Ende der 70er Jahre für Entspannung im Südlibanon sorgen. Und auch jetzt bietet UNIFIL ihre Vermittlung an. Dabei ist der heutige Angriff keine Überraschung. Die Hisbollah übt damit Vergeltung für den Tod von 6 ihrer Kämpfer im Nachbarland Syrien. Dort waren sie vor 10 Tagen bei einem vermutlich israelischen Luftangriff getötet worden. 2 Faktoren sind neu. Erstens feuert die Hisbollah aus dem Libanon wegen eines Vorfalls in Syrien. Und der Einfluss des Iran ist größer. Bei dem Angriff in Syrien zählten auch iranische Militärs zu den Opfern. Jetzt fordert der israelische Außenminister Lieberman eine übermäßige, machtvolle Antwort der israelischen Armee. Abschreckung ist sein größtes Anliegen. Ex-General Uzi Dayan erklärt die Sicht des israelischen Militärapparats. Die israelische Reaktion muss so aussehen, dass der Norden nicht zu dem wird, was der Süden schon seit Jahren ist. Die Antwort richtet sich an Syriens Machthaber Assad und an die Hisbollah. Wir müssen heftig reagieren und dürfen uns nicht ständig selbst vor einer Eskalation warnen. Syrien und die Hisbollah haben mehr zu verlieren als wir. Jetzt dürfen wir nicht mit der Wimper zucken, sonst geraten wir in einen langen Stellungskrieg. Das gesamte Grenzgebiet zu Syrien auf den Golanhöhen hat die israelische Armee gerade zum militärischen Sperrgebiet erklärt. Entschärft ist die Lage längst nicht.
Darf die Bundeswehr in Krisensituationen auch ohne Parlamentsmandat Einsätze im Ausland leisten, um etwa deutsche Staatsbürger zu evakuieren? Das Bundesverfassungsgericht befasst sich seit heute mit dieser Frage, weil im Jahre 2011 ein entsprechender Rettungseinsatz in Libyen stattfand. Klaus Hempel aus Karlsruhe.
War das, was sich im Februar 2011 in Libyen abspielte, ein Militäreinsatz oder eine rein humanitäre Aktion, um Menschenleben zu retten? Militäreinsätzen muss der Bundestag nämlich zustimmen. Damals evakuierten deutsche Soldaten 132 Personen, darunter 22 Deutsche. Sie wurden mit 2 Transall-Maschinen der Bundeswehr ausgeflogen. Die Grünen meinen, es sei ein Militäreinsatz gewesen, dem der Bundestag hätte nachträglich zustimmen müssen. Der frühere Verteidigungsminister Thomas de Maizière sprach in Karlsruhe dagegen von einer Rettungsaktion fernab von jeder militärischen Auseinandersetzung. Reine Rettungsaktionen könne die Bundesregierung ohne Zustimmung des Bundestages jederzeit anordnen. Ein Urteil wird es frühestens in einigen Monaten geben. Darin werden die Verfassungsrichter wahrscheinlich genaue Kriterien festlegen, wann ein Bundeswehreinsatz ziviler Natur ist oder militärischer, um beides in Zukunft besser abgrenzen zu können.
Bislang konnten Männer, die ihr Sperma für eine künstliche Befruchtung spendeten, sicher sein, dass ihre Anonymität gewahrt bleibt. Nun hat der Bundesgerichtshof in einer Grundsatzentscheidung diese Rechtslage aufgehoben. Etwa 100.000 Kinder sind betroffen, mit vielfältigen Folgen, nicht nur beim Erbrecht. Michael Reisenberger fasst zusammen.
Kinder, die mittels anonymer Samenspende gezeugt wurden, haben von Anfang an das Recht, den Namen des Spenders und damit wahrscheinlichen biologischen Vaters zu erfahren. Ein Mindestalter des Kindes für diesen Auskunftsanspruch, den manche Juristen bislang bei 16 Jahren gesehen haben, kann dafür nicht gefordert werden. Entsprechend spezialisierte Mediziner und Kliniken müssen den Spendernamen auch dann nennen, wenn die Eltern dies stellvertretend für ihre Kinder fordern, um sie später in einer passenden pädagogischen Situation über ihre Abstammung ins Bild zu setzen. Der Bundesgerichtshof sieht in dieser Klärung ihrer Herkunft einen unabdingbaren Bestandteil des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, das vom Grundgesetz vorrangig geschützt ist. Damit gab der Bundesgerichtshof zwei noch minderjährigen Mädchen Recht. Die Hannoveraner Justiz hatte ihnen diesen Anspruch auf Auskunft über die Identität der biologischen Väter noch komplett verweigert. Nun muss das Landgericht Hannover nach den Vorgaben der Bundesrichter neu entscheiden. Das Urteil wird Samenspender aufschrecken. Auf sie kommen möglicherweise künftig Unterhaltszahlungen zu. Auch spätere Erbansprüche wären zu berücksichtigen. In Deutschland leben ca. 100.000 durch anonyme Samenspende gezeugte Kinder.
Wie geht es weiter mit der Pegida? Zunächst verließ Lust Backmann die Spitze der Bewegung. Heute nun gab es in dem als Verein organisierten Protestgruppe weitere Rücktritte. Steht das Bündnis also vor dem Aus? Daniela Karls informiert aus Dresden.
Das Pegida-Organisationsteam ist auseinandergebrochen. 6 der bisher 12 Mitglieder haben in den vergangenen Stunden den Verein, der die Pegida-Demonstrationen organisiert hat, verlassen. Dazu gehören die Pressesprecherin Katrin Oertel und der stellvertretende Vereinsvorsitzende René Jahn, wie dieser dem MDR bestätigte. Über die Gründe für dieses Zerwürfnis gibt es ganz unterschiedliche Aussagen. Der Rest des Organisationsteams von Pegida schrieb bei Facebook, dass persönliche Drohungen gegen Katrin Oertel und der Verlust von öffentlichen Aufträgen für ein weiteres Mitglied des Teams hinter den Rücktritten stünden. Der stellvertretende Vereinsvorsitzende René Jahn stellte dem MDR gegenüber die Lage allerdings anders dar. Er sprach davon, dass es keine inhaltliche Abgrenzung gegenüber der radikaler auftretenden Legida gegeben habe. Damit hätten er und Oertel Probleme gehabt. Ein Interview mit Mikrofon wollte heute keines der zurückgetretenen Vereinsmitglieder geben. Es heißt, dass es morgen eventuell eine Pressekonferenz von Katrin Oertel geben soll. Bestätigt ist das noch nicht. Und so kursieren im politischen Dresden derzeit viele Gerüchte, machen sich viele Gedanken, was da bei der Protestbewegung, die nicht nur in Dresden seit 3 Monaten die Schlagzeilen bestimmt, los ist. Der innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Sächsischen Landtag, Christian Hartmann, mit seinen Beobachtungen.
Also ich habe das heute überrascht zur Kenntnis genommen, aber gleichwohl gab es ja im Vorfeld schon Zeichen durch die Trennung von Herrn Bachmann als auch den Diskurs zu der Frage Umgang Legida-Pegida. Das hat deutlich gezeigt, dass es also auch innerhalb des Organisationsteams einen Diskurs gibt, genauso wie es ihn offensichtlich auch in der Struktur von Pegida gibt, als auch im Umgang mit der Politik.
Lutz Bachmann, der Initiator von Pegida, scheint ein weiterer Grund für die derzeitigen Auseinandersetzungen im Orga-Team von Pegida zu sein. Er war in der vergangenen Woche zum Rücktritt gezwungen worden, weil von ihm Facebook Kommentare bekannt geworden waren, in denen er Asylbewerber als Dreckspack und Viehzeug beschimpft hatte. Doch trotzdem scheint er nicht so ganz von Pegida lassen zu können und immer noch die Kontrolle über den Facebook-Auftritt von Pegida zu haben. Auch das soll bei der letzten Sitzung des Pegida-Organisationsteams für Diskussionen gesorgt haben. Der Dresdner Wirtschaftsberater Bernd Volker Linke, der ebenfalls vom Pegida-Orga-Team zurückgetreten ist, sagte dem MDR, er habe den Bruch wegen Lutz Bachmann vollzogen. Mit den Einstellungen von Bachmann habe er sich nicht identifizieren können. Für ihn sei die Sache nun gestorben. Wie es mit Pegida nun weitergeht, steht also in den Sternen. Die bisherige Pressesprecherin von Pegida, Katrin Oertel, sagte gegenüber dem MDR, die Reise gehe auf jeden Fall weiter. Wohin, ist allerdings noch unklar. Das nun halbierte Orga-Team von Pegida wiederum kündigte per Facebook an, dass in den nächsten Tagen ein neuer Vereinsvorstand gewählt werden solle. Ob die Bewegung deshalb nun in sich zerfällt, lässt sich noch nicht absehen. In jedem Falle ist die für kommenden Montag geplante Pegida-Demonstration heute abgesagt worden. Der Fraktionsvorsitzende der Linken im Sächsischen Landtag, Rico Gebhardt, warnt allerdings davor, die Pegida-Bewegung zu schnell abzutun.
Also ich kann alle nur davor warnen, also auch uns als Politiker, dass wir dann sagen, jetzt sind die Demonstrationen vorbei und jetzt sind die Probleme vorbei. Weil ich glaube, das geht weiter um die Probleme, die viele Leute auf die Straße getrieben hat. Und da nehme ich jetzt nicht die, die wegen der Kritik am Islam irgendwie auf die Straße gegangen sind, sondern die, die aus anderen Gründen ihren Frust über die herrschende Politik hier zum Ausdruck gebracht haben.
Der Frust, der so viele Menschen auf die Straße getrieben habe, sei nach wie vor da, so Gebhardt. Beim Orga-Team von Pegida wird der Frust nun noch viel größer sein. Denn ursprünglich einmal waren die Gründungsmitglieder von Pegida enge Freunde. Von dieser Freundschaft scheint nach 3 Monaten Politik nicht mehr viel übrig zu sein.
Die US-Internetfirma Facebook ändert ab Freitag ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen und macht ihre Nutzer zu gläsernen Surfern. Zählt Geschäftsinteresse vor Datenschutz? Mit dieser Frage befasste sich der Bundestagsrechtsausschuss und kam zu keinem guten Ergebnis. Katrin Schmidt war dabei.
Für die Politiker und Datenschützer war es ein eher ernüchternder Vormittag. Am Ende steht, Facebook macht erstmal alles wie geplant, bilanziert der Hamburger Datenschutzbeauftragte Kaspar.
Das ist schade. Es war eine Veranstaltung, die eben eher einem allgemeinen Transparenzbedürfnis geschuldet war, als jetzt einer Verpflichtung, auch sich unter deutschem Datenschutzrecht zu den Fragen zu äußern.
Konkret ging es den Ausschussmitgliedern um die neuen AGB, die bei Facebook am Freitag in Kraft treten sollen. Man hätte sich zumindest einen zeitlichen Aufschub gewünscht. Denn die neuen Nutzungsbedingungen sollen es dem sozialen Netzwerk erlauben, künftig das gesamte Surfverhalten seiner Gemeinde aufzuzeichnen. Also zu registrieren, welche Internetseiten außerhalb des Netzwerks besucht werden, was online eingekauft und was in Suchmaschinen eingegeben wird. Das Ziel dahinter ist klar, Facebook will damit Werbung künftig noch passgenauer auf einzelne Mitglieder zuschneiden. In der rund anderthalbstündigen Sitzung habe Facebook-Manager Allen die entscheidenden Fragen offen gelassen, kritisiert der Grünen-Abgeordnete Ströbele. Nämlich, wozu werden die Daten verwendet und welche Firmen haben darauf Zugriff? Dazu wurde dem Unternehmen nun ein Fragenkatalog übermittelt, der bis Ende Februar beantwortet werden soll. Dann müsse man auf europäischer Ebene beraten, so Kaspar, wie man per Anordnung Facebook bestimmte Datenübermittlungen untersagen kann. Ein vergleichbares Verfahren hat die EU bereits gegenüber Google angestrengt. Für die Nutzer bleibt nun erstmal sich zu entscheiden, ob man die neuen umfassenden Datenrichtlinien vom 30.01. an akzeptiert. Dabei gibt es allerdings nur die Varianten ganz oder gar nicht.
Die umstrittenen Anleihekäufe der Europäischen Zentralbank mehren auch in Deutschland Zweifel an der Geldpolitik zur Rettung des Euro. Auf Antrag der Grünen stritt der Deutsche Bundestag heute in einer Aktuellen Stunde um die jüngste Konjunkturspritze aus Frankfurt am Main. Philipp Eckstein hat die Debatte verfolgt.
Steffen Kampeter, Staatssekretär im Finanzministerium, betonte, dass die Bundesregierung die Unabhängigkeit der EZB und ihre Entscheidung respektiere. Er erneuerte im Namen der Bundesregierung jedoch auch die Forderung nach ausgeglichenen Haushalten in Europa.
Investitionen und Wachstum zur Unterstützung einer vernünftigen Geldpolitik wird es nur geben, wenn die öffentlichen Haushalte in Ordnung sind. Das muss in aller Klarheit hier vor dem Deutschen Bundestag heute noch einmal festgestellt werden.
Auch Norbert Bartle von der Union befürchtet, dass andere EU-Staaten nun anstatt zu sparen, neue Schulden machen.
Diese EZB-Entscheidung trägt nun offensichtlich bei einigen Ländern in der Eurozone dazu bei, dass sie sich sagen, ja, wenn nun billiges Geld zur Verfügung steht, dann lässt da die Notwendigkeit nach, notwendige Strukturreformen voranzutreiben, Haushaltskonsolidierung weiter voranzutreiben, dann greifen wir zu.
Er forderte die Bundesregierung auf, sich dagegen einzusetzen. Carsten Schneider von der SPD betonte, die EZB sei für die Geldwertstabilität zuständig. Aufgrund der drohenden Deflation hätte sie eine Entscheidung treffen müssen.
Ich finde es richtig, dass sie handelt, denn nicht handeln wäre keine Option gewesen.
Schneider forderte, die Chancen der niedrigen Zinsen stärker zu betonen. Es sei noch nie so günstig gewesen, ein Unternehmen zu gründen und in Wachstum zu investieren. Die Linke kritisierte, dass die geringe Inflation in Europa vor allem auch der Politik der EZB geschuldet sei. Denn sie habe die Staaten als Teil der Troika zu immer neuen Sparmaßnahmen angetrieben. Michael Schlecht.
Die EZB ist faktisch Brandstifter und Feuerlöscher zugleich. Allerdings löscht sie das Feuer mit heißer Luft. Vielleicht sogar auch, wird man noch sagen, eines Tages sie löscht das Feuer mit Benzin. Und das ist wirklich ein Skandal, dass das geschieht.
Die Grünen, die das Thema auf die Tagesordnung gesetzt hatten, nutzten die Debatte, um erneut einen sogenannten Green New Deal zu fordern. Die Bundesregierung solle deutlich mehr in digitale Infrastruktur, Bildung und die Energiewende investieren. Jürgen Trittin.
Deutschland könnte eine Lokomotive sein, für ganz Europa aus der Krise rauszukommen, wenn sie ihre Politik ändern und investieren statt sparen.
Für neue Investitionen bräuchte es auch keine neuen Schulden, so Trittin. Die Bundesregierung sollte viel mehr Wirtschaftssubventionen abbauen.
In Deutschland nehmen depressive Verstimmungen, die viele Menschen mit hoher beruflicher Belastung zumindest zeitweise haben, immer mehr zu. Dazu gehören eine anhaltend gedrückte Stimmung, eine Hemmung von Antrieb und Denken sowie ein Interessenverlust. Auch die volkswirtschaftlichen Kosten steigen. Dies belegt erneut eine Krankenkassenstudie, die Peter Mücke jetzt vorstellt.
Depressionen sind mittlerweile der zweithäufigste Grund für eine Krankschreibung. Nur Erkältungen kommen noch öfter vor. Zwischen 2000 und 2013 nahmen die Fehltage wegen Depressionen um fast 70% zu. Tendenz weiter steigend. Das zeichne sich aufgrund erster Zahlen für 2014 bereits ab, sagt der Chef der Technikerkrankenkasse Baas.
Von daher muss man sich schon die Frage stellen, ist Depressionen, sind psychische Erkrankungen auch eine Volkskrankheit? Der klassische Rücken in Anführungszeichen ist sicher eine Volkskrankheit. 80% der Bevölkerung hat mal Rücken. Zum Glück ist das Thema Depression hier weniger. Das haben lang nicht so viele. Rücken ist 4 bis 5 Mal häufiger in Bezug auf, wie viele Menschen haben das. Depression haben weniger. Aber, und das ist das große Aber, wenn man es hat, ist es natürlich deutlich schwieriger und auch langwieriger.
Im Schnitt fallen Depressionspatienten 64 Tage im Jahr aus. Bei einer wiederkehrenden Depression sind es sogar 90 Fehltage. Und das hat Folgen für die Volkswirtschaft und die Unternehmen. In einem Betrieb mit 250 Mitarbeitern fallen im Schnitt 4 Beschäftigte gut 2 Monate im Jahr wegen Depressionen aus.
Wenn man da die volkswirtschaftlichen Kosten hochrechnet, reden wir von mehreren Milliarden. Selbst bei ganz vorsichtiger Betrachtung entsteht ein volkswirtschaftlicher Schaden von 4 Milliarden. Wenn man Ausfälle mit reinrechnet, kommen wir dort in 2-stellige Milliardenbereiche alleine aufgrund der Depression.
Betroffen sind nach der Studie vor allem Berufe mit einem hohen Stresslevel und großer psychischer Belastung. Ganz vorne Callcenter-Mitarbeiter, Altenpfleger, Erzieher und Sicherheitsleute. Auch geografisch gibt es große Unterschiede. Hier sind die Stadtstaaten Hamburg und Berlin Spitzenreiter bei den psychischen Erkrankungen, gefolgt von Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern.
Es gibt ein Nord-Süd-Gefälle in Bezug auf die Arbeitsunfähigkeit. Im Süden ist man weniger arbeitsunfähig aufgrund von psychischen Erkrankungen, im Norden etwas mehr. Und es gibt ein West-Ost-Gefälle bei der Verschreibung von Antidepressiva. Im Osten werden relativ wenig Antidepressiva verschrieben, im Westen werden mehr davon verschrieben.
Insgesamt bekamen 2013 6% der erwerbstätigen TK-Versicherten Antidepressiva verschrieben. Ein Drittel mehr als noch im Jahr 2000. Vor allem Frauen schlucken die Pillen und nicht nur das.
Etwa ein Drittel aller Frauen in Deutschland haben jedes Jahr eine psychische Diagnose bekommen. Da ist meine Frage eher, ist die Diagnose richtig? Also ist die Definition von gesund richtig, wenn wir sagen, ein Drittel ist psychisch krank? Muss man, glaube ich, mal überlegen, ist die Diagnose die richtige?
Allerdings hatte bereits eine Stressstudie der TK im vergangenen Jahr ergeben, dass besonders Frauen unter der Doppelbelastung Beruf und Familie leiden.
Die deutschen Handballer haben bei der Weltmeisterschaft in Katar den ersten Einzug in ein WM-Halbfinale seit dem Titelgewinn im Jahre 2007 verpasst. Sie verloren gegen den Gastgeber knapp mit 24:26. Thorsten vom Wege.
Deutschland ist raus aus dem Medaillenrennen. Wieder einmal war das Viertelfinale Endstation. Gegen Gastgeber Katar leistete sich die DHB-7 die schwächste erste Halbzeit in diesem Turnier. Nach 20 Minuten lagen die Schützlinge von Trainer Dago Sigurdsson mit 6 Toren Differenz zurück. Zum Glück konnten die Deutschen bis zum Pausenpfiff noch auf 14:18 verkürzen. Die Gastgeber aber spielten abgezockt, insbesondere Schlussmann Saric und Kreisläufer Vidal setzten die Akzente. Nach der Pause stemmte sich die deutsche Mannschaft gegen die Niederlage, kämpfte und kam dennoch nie näher als auf 2 Tore Differenz heran. Als Patrick Grötzky 90 Sekunden vor Schluss aus spitzem Winkel und anschließend freistehend an Saric scheiterte, war die Partie entschieden. Katar steht nach dem 26:24 im Halbfinale. Deutschland muss ins Platzierungsspiel gegen Kroatien.
Soweit das Echo des Tages. Einen angenehmen Abend wünscht Ferdinand Klien.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.